Hallo, dies ist der NeoCast, ein Podcast der Firma NeoLase, in dem wir euch regelmäßig Themen rund um unsere Laserverstärker näher bringen wollen. Mein Name ist Olli und in der heutigen Folge erkläre ich ganz allgemein, was eigentlich so ein Laserverstärker ist. Die Firma NeoLase baut Laserverstärkersysteme für die unterschiedlichsten Anwendungen aus Industrie, Forschung und Produktion. Und dabei wird die Leistung eines Lasers in Festkörperkristallen verstärkt. Das sind normalerweise Kristalle, zum Beispiel aus Yek, Vanadat oder anderen sogenannten Hostmaterialien, in die laseraktive Atome wie Neodymium, Ytterbium, Thulium oder andere seltene Erden eingebaut sind. Die Energiezufuhr für diese Kristalle erfolgt typischerweise über Laserdioden. Und die von NeoLase gebauten Systeme zeichnen sich durch eine sehr gute Strahlqualität, also eine gute Fokussierbarkeit des Lasers und eine robuste Bauform aus. Um nun zu verstehen, was genau so ein Laserverstärker ist, muss man zunächst einmal verstehen, was eigentlich ein Laser ist. Und im Unterschied zum Licht zum Beispiel aus einer Glühbirne oder der Sonne oder von irgendeiner Art von Feuer, ist Laserstrahlung dadurch gekennzeichnet, dass sie monochromatisch, also mehr oder weniger einfarbig ist und dass sie sehr viel besser gebündelt bzw. fokussiert werden kann als zum Beispiel das Licht aus einer Taschenlampe. Diese Art der Strahlung wird nicht thermisch erzeugt, sondern indem bestimmte Materialien, also Lasermedien, angeregt werden. Man sagt, die werden gepumpt. Und dazu wird diesen Lasermedien Energie zugeführt, indem sie entweder mit einer anderen Lichtquelle, die auch ein Laser sein kann, aber nicht muss, beleuchtet werden oder indem zum Beispiel im Fall von einer Laserdiode eine Spannung angelegt wird. Dadurch werden die Moleküle im Lasermedium angeregt, das heißt, sie werden in einen energetisch höheren Zustand versetzt und speichern diese Energie dann kurzfristig. Und die Atome bzw. Moleküle wollen aber nicht in diesem energetisch angeregten Zustand verbleiben, sondern fallen wieder zurück in ihren Ausgangszustand. Und die dabei frei werdende Energie geben sie dann in Form von Photonen, also in Form von Licht, wieder ab. Die Energie dieser Photonen ist quantisiert. Das bedeutet, es kommt pro Übergang, so nennt man diesen Rückfall in den Grundzustand, nur in einer genau bestimmten und für das Lasermaterial typischen Menge vor, die dann die Wellenlänge des Photons und letztlich die Wellenlänge von dem Laser vorgibt. Trifft nun ein so erzeugtes Photon auf ein weiteres energetisch angeregtes Atom bzw. Molekül, so gibt dieses ebenfalls ein Photon ab und fällt in den nicht mehr angeregten Zustand zurück. Das Besondere dabei ist, dass die so erzeugten Photonen mit den aufgetroffenen Photonen in Wellenlänge, Phase und Abstrahlrichtung exakt übereinstimmen. Und den Prozess nennt man dann stimulierte Emission. Das ist quasi die Grundlage vom Laserbau. Man kann damit dann also eine Kettenreaktion anstoßen und diese Kettenreaktion kann man sich beim Laserbau zunutze machen, indem man das Lasermedium zwischen zwei Spiegeln einschließt und die erzeugten Photonen werden dann zwischen diesen Spiegeln immer wieder hin und her geworfen, stoßen dabei auf energetisch angeregte Atome bzw. Moleküle, jedenfalls so lange wie das Lasermedium gepumpt wird. Und erzeugen so immer mehr Photonen mit ähnlichen Eigenschaften. Wenn jetzt einer der beiden Spiegel etwas teildurchlässig ist, dann kann die Laserstrahlung ausgekoppelt werden und damit hat man dann einen Laseroszillator gebaut. Bei einem Laserverstärker werden jetzt einfach die beiden Spiegel weggelassen und die Photonen zum initialen Starten dieser Kettenreaktion kommen dann aus dem sogenannten Seedlaser, also dem zu verstärkenden System. Der muss in der Wellenlänge zumindest innerhalb eines gewissen Bereichs der sogenannten Verstärkungsbandbreite auf das Lasermedium abgestimmt sein. Und dann ist es eben so, dass ein Photon des Seedlasers dann, wie gerade beschrieben, weitere Photonen mit gleichen Eigenschaften erzeugt und die Lichtmenge wird dadurch vervielfacht. Dieses Prinzip der Laserverstärkung ist also erstmal relativ einfach, muss allerdings in der Praxis noch optimiert werden. Damit das Lasermedium die zugeführte Energie tatsächlich zum Anregen der Atome bzw. Moleküle nutzen kann, muss diese Energie natürlich aufgenommen, also absorbiert werden. Und das funktioniert beim optischen Pumpen nur bei bestimmten Wellenlängen, weshalb man typischerweise Laserdioden zum Pumpen einsetzt, deren Emissionsspektrum zum Absorptionsspektrum des jeweiligen Lasermediums passt. Ein entscheidender Vorteil des Pumpens mit einer Laserdiode ist außerdem, dass die Strahlung relativ gut gebündelt werden kann, sodass Pump- und Ziehstrahlung gut überlagert werden können, was zu einer geometrisch guten Strahlqualität führt. Beim Verstärken von Laserstrahlung können auch einige unerwünschte Effekte auftreten und einer davon ist zum Beispiel das Auftreten von spontaner Laserstrahlung an Stellen innerhalb des Lasermaterials, die zwar gepumpt sind, an denen allerdings entweder räumlich oder bei gepulsten Systemen auch zeitlich keine Seedstrahlung vorhanden ist. Diese spontanen Emissionen stehen dann in keiner wirklichen Beziehung zum Seedstrahl mehr und können bei Reflexen an optischen Oberflächen auch dazu führen, dass man quasi versehentlich einen Laser baut, deren Strahlung dann allerdings nicht wirklich nutzbar ist, sondern der den eigentlichen Verstärkungsprozess sogar unterbindet, indem er die angeregten Energiezustände abbaut, also quasi die Besetzungsinversion klaut. Eine typische Grenze der Verstärkung ist die Sättigung des Materials und zwar im zweifachen Sinne. Da gibt es zum einen die Pumplichtsättigung, das bedeutet, wenn fast alle Atome oder Moleküle angeregt sind, dann kann das Material eben keine weitere Pumpstrahlung mehr aufnehmen und wird für das Pumplicht transparent. Umgekehrt sinkt der Verstärkungsfaktor auch bei einer zu hohen Seedleistung, weil dann nicht genügend Atome angeregt werden können, die zum Verstärkungsprozess beitragen. Also die Seed-Photonen passieren das Lasermedium, ohne weitere Photonen zu erzeugen. Außerdem kann der Laser- bzw. Verstärkungsprozess leider nicht verlustfrei erfolgen und der energetische Unterschied zwischen den absorbierten Pumpphotonen und der emittierten Laserstrahlung wird in Form von Wärme abgegeben, die dann über eine geeignete Kühlung abgeführt werden muss. Diese Wärmeentwicklung führt außerdem zu einer lokalen Ausdehnung des Lasermaterials und dann eben dadurch dazu, dass sich der Brechungsindex des Materials ändert. In der Praxis wirkt das wie eine leistungsabhängige Linse, deren Einfluss auf die Strahleigenschaften berücksichtigt werden muss. Je nach erzeugter Laserleistung bzw. bei gepulsten Systemen je nach erzeugter Laserenergie können noch eine Reihe anderer Effekte auftreten, wie zum Beispiel die thermische Zerstörung von Spiegelbeschichtungen oder auch des Lasermaterials selbst oder auch Nichtlinearitäten, die dann Einfluss auf die Strahlqualität haben. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.